zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ganz herzlich darf ich Sie und euch willkommen heißen hier in der Katholischen Akademie in Bayern. Mein Name ist Dominik Fröhlich, ich arbeite hier als Studienleiter und es freut mich sehr, dass wir am heutigen Abend ein so großes Jubiläum miteinander feiern dürfen. Denn am 2. Mai 1772 und damit exakt vor 250 Jahren erblickt ein Knäblein das Licht der Welt, von dem Hermann Hesse später einmal schreiben wird, es habe vielleicht das wunderlichste und geheimnisvollste Werk der deutschen Geistesgeschichte geschaffen. Friedrich von Hardenberg alias Novalis. Friedrich von Hardenberg wird 1772 im niedersächsischen Oberwiederstedt in eine alte, große, jedoch kaum bedeutende Adelsfamilie hineingeboren. Das Oberhaupt der Familie, der Vater, gilt als strenger Pietist, weshalb der junge Friedrich schon früh in die Welt der Märchen abzutauchen beginnt. Doch Friedrich bleibt kein bloßer Träumer. Im Alter von 19 Jahren schon schreibt er sich für Jura ein und kurze Zeit später beginnen erste Verse von ihm im Druck zu erscheinen. Er lernt Schiller und Schlegel kennen, schreibt unablässig Gedichte und Oden und schließt sein Studium schließlich mit nur 22 Jahren erfolgreich ab. Danach beginnt Novalis, zu Deutsch der Neulandbestellende, so hatte Friedrich sich inzwischen umbenannt, eine Ausbildung in Chemie, bevor er sich endgültig als Salinenbeamter in Weißenfels dem Staatsdienst verschreibt. Von Langeweile kann jedoch keine Rede sein, denn in Weißenfels lernt Friedrich die knapp 13-jährige Sophie von Kühn kennen, der er, man kann es nicht anders sagen, mit Haut und Haaren verfällt. Trotz des zarten Alters nennt Novalis sie seinen Schutzgeist und in aller Heimlichkeit versprechen die beiden einander die ewige Treue. Doch die Beziehung endet in einer Katastrophe, denn nach einer furchtbaren Tuberkuloseerkrankung und mehreren Operationen stirbt Sophie im Alter von nur 15 Jahren an den Folgen einer Lungenblutung. Der 24-jährige Novalis wird von Sophies Tod beinahe selbst dahingerafft. Immer wieder fasst er den Gedanken, der abgöttisch Geliebten nicht nur nachzutrauern, sondern auch nachzufolgen. Doch es sollte anders kommen. Bei einem seiner Besuche an Sophies Grab macht er nämlich eine Erfahrung, die wir uns heute durchaus als eine Art Auferstehungserlebnis vorstellen müssen. Denn beinahe mystisch sprengt dieses Erlebnis Sophies Grab und mit ihr die Trauer, die bisher sein Herz so elend versklavt. Von diesem Moment an ist sich Novalis gewiss. Er wird in der inneren, in der höheren, ja in der zukünftigen Welt allem dem wieder begegnen, was ihm hier auf Erden verloren ging. Bis dahin kann es für ihn nur eine Aufgabe noch geben, nämlich den Beruf zur unsichtbaren Welt, wie er es selbst einmal formuliert. So beginnt er ein Studium an der Bergbauakademie in Freiberg, unternimmt als Mitglied eines geologischen Teams ausgedehnte Forschungsreisen, legt eine Abhandlung zum Braunkohleabbau vor und formuliert bis heute Gültiges über den Bodenschatzbestand seiner Heimat. Gleichzeitig aber sucht er das Gespräch mit der großen Philosophie. Fichte, Schelling und Schleiermacher gehören beispielsweise zu seinen Helden. Doch auch mit Goethe, Herder und Tieck ist er persönlich bekannt. Und ganz nebenbei verfasst er tiefsinnige Aphorismen, entwirft seine Hymnen an die Nacht, beginnt einen Roman und verlobt sich wieder. Doch der Schein scheint zu trügen, denn bei aller Lebensfreude und Schaffenskraft kämpft er nach wie vor mit Depression und Todessehnsucht. Schlimmer noch, bei der Pflege Friedrich Schillers steckt er sich wohl selbst mit Tuberkulose an und leidet in der Folge an immer wiederkehrenden Blutverlust. Doch immer weiter schreibt er voller Hingabe, Romanfragmente, Gedichte, geistliche Lieder, bis am 25. März 1801 seine Kräfte aufgebraucht sind. Während ihm sein Bruder Karl auf dem Klavier vorspielt, schläft Friedrich mit nur 29 Jahren friedlich und für immer ein. Was bleibet aber, stiften die Dichter, hat Hölderlin einmal gesagt. Und es stimmt wohl. Auch wir sind heute noch fasziniert von Friedrich von Hardenberg, von Novalis, dem Inbegriff unserer Sehnsucht nach höchster Lust und tiefstem Geheimnis, von seiner Ahnung um die Macht der Liebe und dem Wunder der Natur. Kurz, es ist die Sehnsucht nach Transzendenz, die uns allzeit mit ihm verbindet. Und es ist das Privileg dieser Stunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Sehnsucht heute mit Markus May und Nora Gomringer wieder als das begreifen zu lernen, wofür es sich, zumindest nach Novalis, zu leben lohnt. Vielen Dank und einen schönen Abend.
Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich danke Herrn Fröhlich ganz herzlich für die Gelegenheit, die wunderbare Einladung, Gelegenheit, heute Abend hier vor Ihnen sprechen zu können. Und ich danke ihm auch für die wunderbare Einführung, die biografische Einführung zu unserem Autor. Mein Thema heißt Sehnsucht nach Transzendenz, Novalis, geistliche Lieder und Hymnen an die Nacht. Betrachtet man literarische Evolution anders als die russischen Formalisten, nicht als Ausdruck einer verfahrensbedingten Ablösung verbrauchter Formen, sondern als Zeichen des Strebens nach der Beseitigung oder zumindest der Kompensation eines als Mangels empfundenen Zustandes, so erscheint die formative Phase der Frühromantik als ein besonders signifikantes Beispiel der Reaktion auf eine als defizitär empfundene kulturelle, letztlich auch gesellschaftliche, politische und spirituelle Realität. Denn dem Jenaer Kreis um die Brüder August Wilhelm und Friedrich Schlegel, Dorothea Veit, Caroline Schlegel, zu dem sich auch Ludwig Tieck und Novalis sowie die Philosophen Johann Gottlieb Fichte und Friedrich Wilhelm Joseph Schelling zugesellten, ging es um nichts weniger als um eine Umwälzung der herrschenden Verhältnisse in der Kunst und im Leben. Im Grunde ist die Frühromantik mit ihrem zentralen Gedanken einer Wiedervereinigung der durch die Aufklärung und ihre Folgen auseinandergedrifteten Bereiche der menschlichen Kultur im umfassenden Sinne, nämlich in dem jetzt immer mehr separierten und spezialisierten einzelnen Wissens- und Lebensgebiete wieder zu einem Ganzen zusammengefügt werden sollen, die erste historische und ideengeschichtliche Formation des Widerstandes gegen die als Entfremdungen empfundenen Modernisierungsprozesse, die Europa seit dem 18. Jahrhundert erfasst hatten. Auf ihre prototypischen Antworten haben sich auch spätere Bewegungen im Namen der Wiederherstellung eines Lebensganzen ziemlich weitreichend berufen. Das Spektrum reicht etwa vom Jugendstil und der Lebensreform über die Anthroposophie bis hin zu den Esoterikern im Gefolge des New Age Movements. Das Potenzial frühromantischen Denkens spannt sich dabei von den idealistischen Entwürfen im Verhältnis von Mensch und Natur über solche von Individuum und Gesellschaft, von Mann und Frau, von der Seele zu Gott, von der Poesie zur Wirklichkeit, vom Rationalismus zur Empfindung, von Mythos zur Geschichte bis hin zur Entdeckung des Unbewussten, der Nachtseite der Anthropologie. Apropos Entwürfe, im Unterschied zu den großen, um apodiktische Abgeschlossenheit bemühten Systemen der Aufklärer, zeichnet sich das Denken der Frühromantiker durch eine in die Zukunft gerichtete Offenheit, eine prinzipielle Unabschließbarkeit ihrer weit gespannten Synthesen aus. Diese Offenheit drückt sich auch in der von den Romantikern favorisierten und intensiv praktizierten Form des Fragments aus. In dieser knapp kondensierten Form, die den Gedanken gewissermaßen in seiner merkurischen Quecksilber-Liquidität enthält und die zugleich den linearen Rahmen einer stringent entwickelten diskursiven Abhandlung sprengt, um sich in unbegrenzbarer Öffnung auf andere, ihm verwandte Gedankensplitter zu manifestieren, lassen sich nicht allein kühne, assoziative, innovative Gedanken formulieren, sondern in ihrer Kombination, in der Kombination dieser Fragmente auch immer wieder neue Konfigurationen und Konstellationen erstellen. Dieser neuen angestrebten Freiheit des Denkens entsprach ebenfalls eine neue Freiheit der menschlichen Umgangsformen jenseits der eingefahrenen bürgerlichen Konventionen. Die Quintessenz dieser frühromantischen neuen Sensibilität, die Kunst und Leben auf eine andere Weise miteinander versöhnen wollte als der pädagogische Impetus der programmatischen Klassiker im nahen Weimar, ist im berühmten 116. der Athenäumsfragmente von Friedrich Schlegel formuliert. Friedrich Schlegel und Novalis waren beide die Großmeister der Form des Fragments. Bitte gestatten Sie mir, dass ich Ihnen diesen Text, der so grundlegend ist für die Frühromantik, noch einmal in Erinnerung rufe. Ich zitiere das 116. Athenäumsfragment. Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie. Ihre Bestimmung ist nicht bloß, alle getrennten Gattungen der Poesie wieder zu vereinigen und die Poesie mit der Philosophie und Rhetorik in Berührung zu setzen. Sie will und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen, bald verschmelzen, die Poesie lebendig und gesellig und das Leben und die Gesellschaft poetisch machen, den Witz poetisieren und die Formen der Kunst mit gediegenem Bildungsstoff jeder Art anfüllen und sättigen und durch die Schwingungen des Humors beseelen. Sie umfasst alles, was nur poetisch ist, vom größten, wieder mehrere Systeme in sich enthaltenen System der Kunst, bis zu dem Seufzer, dem Kuss, den das dichtende Kind aushaucht in kunstlosem Gesang. Sie kann sich so in das Dargestellte verlieren, dass man glauben möchte, poetische Individuen jeder Art zu charakterisieren sei ihr ein und alles. Und doch gibt es noch keine Form, die so dazu gemacht wäre, den Geist des Autors vollständig auszudrücken, sodass manche Künstler, die nur auch einen Roman schreiben wollten, von ungefähr sich selbst dargestellt haben. Nur sie kann gleich dem Epos ein Spiegel der ganzen umgebenden Welt, ein Bild des Zeitalters werden. Und doch kann auch sie am meisten zwischen dem Dargestellten und dem Darstellenden frei von allem realen und idealen Interessen auf den Flügeln der poetischen Reflexion in der Mitte schweben, diese Reflexion immer wieder potenzieren und wie in einer endlosen Reihe von Spiegeln vervielfachen. Sie ist der höchsten und der allseitigsten Bildung fähig, nicht bloß von innen heraus, sondern auch von außen hinein, indem sie jeden, was ein Ganzes und in ihren Produkten sein soll, alle Teile ähnlich organisiert, wodurch ihr die Aussicht auf eine grenzenlos wachsende Klassizität eröffnet wird. Die romantische Poesie ist unter den Künsten, was der Witz der Philosophie und die Gesellschaft, Umgang, Freundschaft und Liebe im Leben ist. Andere Dichter sind fertig und können nun vollständig zergliedert werden. Die romantische Dichtart ist noch im Werden. Ja, das ist ihr eigentliches Wesen, dass sie ewig nur werden, nie vollendet sein kann. Sie kann durch keine Theorie erschöpft werden und nur eine divinatorische Kritik dürfte es wagen, ihr Ideal zu charakterisieren zu wollen. Sie allein ist unendlich, wie sie allein frei ist und das als ihr erstes Gesetz anerkennt, dass die Willkür des Dichters kein Gesetz über sich leide. Die romantische Dichtart ist die einzige, die mehr als Art und gleichsam die Dichtkunst selbst ist. Denn in einem gewissen Sinne ist und soll alle Poesie romantisch sein. Soweit Schlegels 116. Athenäumsfragment. Es stellt sich aber nun die Frage, auf welche Weise derartige programmatische Poesiekonzept ihren Niederschlag in religiöser Dichtung gefunden haben können. Es ist vor allem das Verdienst Friedrich von Hardenbergs, dessen Nom de Plume Novalis ja schon von seinem Selbstverständnis als Neubeackerer, als Neulanderschließer kündet, diesen romantischen Enthusiasmus in die geistliche Dichtung eingeführt zu haben. Mit den geistlichen Liedern und den Hymnen an die Nacht hat Novalis diese aufkeimenden Form einer innigen Spiritualität von Selbst-, Welt- und Gottesbezug durch ihren epochalen neuen Ton einen unverwechselbaren Ausdruck verliehen. Während der Dichter den Druck des Zyklus der Hymnen an die Nacht noch erlebte, sie erschienen 1800 in der letzten Ausgabe der Zeitschrift Athenäum, dem publizistischen Zentralorgan des Jenaer Kreises, so wurden die geistlichen Lieder erstmals im Musenalmanach für das Jahr 1802 veröffentlicht, herausgegeben von August Wilhelm Schlegel und Ludwig Tieck. Zu diesem Zeitpunkt war der Dichter, wie wir vorhin ja schon gehört haben, dessen 250. Geburtstag wir heute feiern, bereits nicht mehr am Leben. Er starb nicht einmal 29-jährig am 25. März 1801 an einem Blutsturz in der Folge einer Tuberkulose, die er sich, wie Herr Fröhlich ja schon gesagt hat, vermutlich bei der Pflege des kranken Schiller zugezogen hat. Heutzutage geht man aus in neueren Forschungen, dass vielleicht auch ein Fall erblich bedingter Mukoviszidose vorgelegen habe bei Novalis. In der älteren Novalis-Philologie hat man diese beiden Sammlungen, also die Hymnen an die Nacht und geistlichen Lieder, selten gemeinsam betrachtet, da man die Hymnen an die Nacht mit ihren radikal stilistischen und inhaltlichen Tendenzen als einen Höhepunkt der individuellen Kunst- und Ausdruckswillens des Innovators Novalis ansah, während man die geistlichen Lieder zumeist vor allem unter dem Aspekt des Genres als ein für den Gemeindegesang intendiertes Gattungsmodell erachtet hat, das sich formal stärker an die Tradition der kirchlichen Gebrauchslyrik angebunden habe, vermeintlich. Diese Perspektive verkennt, wie wir noch sehen werden, wesentliche Eigenarten dieser beiden Zyklen. Unbenommen davon ist, dass den geistlichen Liedern ein großer Erfolg in den Gesangbüchern beschieden worden ist, allerdings häufig in bearbeiteter oder verkürzter Form, da bereits eben kurze Zeit nach dem Erscheinen sich Komponisten der Vertonung dieser Lieder angenommen haben. So zählen zu den verschiedenen musikalischen Fassungen allein des fünften Liedes, dieses Lied mit dem Titel oder mit der ersten Zeile, Wenn ich ihn nur habe, solche eben von Komponisten wie Franz Schubert, Karl Löwe oder Luise Reichardt. Der Umstand, dass vertonte Bearbeitungen der geistlichen Lieder nicht nur Eingang in protestantische Gesangbücher gefunden haben, sondern eben auch in katholische Gesangbücher, ist bemerkenswert und lässt sich nicht zuletzt eben dadurch erklären, dass in den Texten auch stark mariologische Motive vertreten sind, wie es überhaupt zu den Charakteristika dieser Lieder gehört, dass pietistische Elemente neben solchen Glaubensvorstellungen auftreten, die man dem Katholizismus zurechnen kann. Dies gilt vor allem für den Universalitätsanspruch des christlichen Glaubens, so wie er hier formuliert ist und der damit eben auch die konfessionellen Grenzen immer wieder überschreitet. Gerade hierin berühren sich die Texte mit dem Anspruch solch unendlicher Synthesen, wie wir sie eben vorhin im 116. Athenäumsfragment als Kennzeichen frühromantischer Ästhetik und Weltauffassung postuliert gehört haben. Damit einher geht auch die Aufwertung der Empfindung als ein valides Erkenntnismedium, denn diese Synthesen verdanken sich nicht allein intellektueller Anstrengung, sondern ebenso der Weisheit des Gefühls, namentlich einer allumfassenden Liebe, die ebenso die zwischen Mann und Frau umgreift, wie die zwischen Ich und Welt und die zwischen Seele und Gott. Sie ist für Novalis, vergleichbar des platonschen Eros, ein alles menschliche Streben durchziehender Impetus und Impuls. Denn sie ermöglicht überhaupt erst das Verschmelzen solch getrennter Bereiche, insbesondere jener Bereiche, die die rationalistischen Aufklärungsphilosophien in ihrer analytischen Strenge enzyklopädisch voneinander geschieden hatten im 18. Jahrhundert. So heißt es in dem berühmten Gedicht, das im Nachwort und Bericht über die geplante Fortsetzung zum Fragment gebliebenen Heinrich von Ofterdingen von Novalis Freund Ludwig Tieck mitgeteilt wird. Ich zitiere: Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, wenn die so singen oder küssen, mehr als die tief Gelehrten wissen, wenn sich die Welt ins freie Leben und in die Welt wieder zurückbegeben, wenn dann sich wieder Licht und Schatten zu echter Klarheit werden Gatten und man in Märchen und Gedichten erkennt die wahren Weltgeschichten, dann fliegt vor einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort. In den unter dem Titel Magische Philosophie überlieferten Fragmenten beschwört Novalis denn auch einen inhärenten Zusammenhang zwischen Philosophie und Mystik. Er liegt in den Tiefen eines Strebens nach Ganzheitserfahrung, die Philosophie, Gott und Liebe als transzendente Allumfassenheitsempfindungen verbindet. Ich zitiere aus diesen Fragmenten. Wenn man anfängt, über Philosophie nachzudenken, so dünkt uns Philosophie, wie Gott und Liebe, alles zu sein. Sie ist eine mystische, höchst wirksame, durchdringende Idee, die uns unaufhaltsam nach allen Richtungen hineintreibt. In diesem Sinne bezeichnet sich Novalis hier auch als ein magischer Idealist, dessen quasi magische Vertextungspraxis es ermöglicht, pietistische Innerlichkeitsfrömmigkeit mit dem von Spinoza übernommenen pantheistischen Gedanken einer alle Erscheinungen der Natur durchwaltenden Kraft des Göttlichen ebenso zu verschmelzen wie lutherische Gnadentheologie mit einer fast sinnlich zu nennenden Marienverehrung, die nicht zuletzt geprägt ist von der den Dichter erschütternden Erfahrung des Todes seiner erst 15-jährigen Verlobten Sophie von Kühn im Jahr 1797. Auch davon haben Sie schon gehört. Das Thema des Todes als Grenzerfahrung des Lebens wie gleichzeitig als Bedingung von Transzendenz ist dann vor allem in den Hymnen an die Nacht von größter Bedeutung. Der Tod erhält so seine für Novalis typische Charakterisierung als Schwellenerfahrung von Transzendenz, die aufgeladen wird mit der Nacht als einer analog besetzten Zeitdimension. In Novalis Beschäftigung mit der Religion, so wie sie vor allem in seiner 1799 entstandenen Rede Europa, postum veröffentlicht unter dem Titel Die Christenheit oder Europa, ein Fragment, zum Ausdruck kommt, spielt der Gedanke der Mittlerfiguren eine wesentliche Rolle. Dieser Gedanke findet sich ebenfalls im 74. der Blütenstaubfragmente. Novalis versteht unter Mittlerfiguren solche, die zwischen dem letztlich notwendigerweise ungreifbar bleibenden Absoluten der Instanz Gottes und der auf ihre beschränkten Erkenntnismöglichkeiten zurückgeworfenen Menschheit zu vermitteln und auf diese Weise den wahren Glauben zu befördern verstehen. Menschen wie etwa Heilige oder, ob es nicht ausgesprochen wird an dieser Stelle, Dichter können solche Mittler sein. So heißt es im 74. Blütenstaubfragment, zitiere, nichts ist zur wahren Religiosität unentbehrlicher als ein Mittelglied, das uns mit der Gottheit verbindet. Unmittelbar kann der Mensch schlechterdings nicht mit derselben in Verhältnis stehen. In den geistlichen Liedern sind es dann vor allem Christus und Maria, deren Teilhabe an der menschlichen Existenzform es ihnen ermöglicht, solche Art Vermittlung zu betreiben. In der Europarede konstruiert Novalis auf der Basis seines triadischen Geschichtsmodells eine ideale Vorstellung des Mittelalters als einer Epoche, in der die Einheit von Glaube, Kultur und Lebenswelt durch sinnliche Vermittlungen garantiert werden konnte und entwirft somit den Vorwurf eines utopischen Ideals, das er mittels neuerlicher Synthesenbildungen jetzt nun wieder anstrebt, nun freilich mit einer intrikaten Verbindung von Monotheismus und Pantheismus im Sinne einer neuen Mittlerreligion. In solchen Tendenzen weist Novalis Konzept große Affinität etwa zur Naturphilosophie Schellings mit ihrem zentralen Begriff einer Weltseele auf, die alles Belebte umfängt und eben auch miteinander verknüpft. Ja. Dieser Begriff ist mit der Schellingschen Philosophie verbunden, der Gedanke einer Weltseele, die eben sozusagen das kleinste Element dieser Welt mit allem verbindet, mit Gott eben auch verbindet. Es versteht sich natürlich, dass solche Auffassungen weit abseits von offiziellen Glaubensdoktrinen der damaligen Zeit und auch der heutigen lagen, weshalb der spekulativ-experimentelle und auch gewissermaßen poetische Zug romantischer Religionsphilosophie keineswegs frei von Provokationen ist und auch zum Teil heftige Kritik seitens orthodoxer Theologen hervorgerufen hatte. Nach diesen Versuchen, wesentliche Momente von Novalis Religionsphilosophie als notwendige Kontexte zu rekapitulieren, kehren wir jetzt wieder zu den Gedichtsammlungen zurück. Vergleicht man die geistlichen Lieder mit den Hymnen an die Nacht mit Blick auf das Thema unseres heutigen Abends, so könnte man vielleicht konstatieren, dass beide Sammlungen geprägt sind von einer Sehnsucht nach Transzendenz, die sich aber gedanklich und formal in unterschiedlichen Gestaltungen manifestiert. Bei den geistlichen Liedern ist die ihnen eingeschriebene Kommunikationssituation prägend. Es handelt sich ja um Lieder, die letztlich idealiter für den Gebrauch in Gottesdienst und Gemeinde verfasst worden sind, zumindest eben vom Grundverständnis und der Grundkonzeption her. Daher wird hier auch der Gedanke des gemeinschaftsstiftenden religiöser Erfahrung stärker akzentuiert. Der Weg führt von der individuellen Erfahrung hin zu einer echten Communio der Gläubigen. Schon das Eingangslied dieser Sammlung beschreibt den Weg einer vereinzelten, ohne göttlichen Beistand, in Zweifel, Furcht und Einsamkeit befangenen Seele eines Subjekts, der am Ende in der Gemeinschaft der an Christus glaubenden Mitmenschen mündet. So lautet denn die erste, die zweite und die letzte Strophe dieses ersten der geistlichen Lieder. Ich zitiere: Was wäre ich ohne dich gewesen? Was würde ich ohne dich nicht sein? Zu Furcht und Ängsten auserlesen, ständ ich in weiter Welt allein. Nichts wüsste ich sicher, was ich liebte, die Zukunft wäre ein dunkler Schlund. Und wenn mein Herz sich tief betrübte, wem tät ich meine Sorge kund? Einsam verzehrt von Lieb und Sehnen erschien mir nächtlich jeder Tag. Ich folgte nur mit heißen Tränen dem wilden Lauf des Lebens nach. Ich fände Unruh im Getümmel und hoffnungslosen Gram zu Haus. Wer hielte ohne Freund im Himmel, wer hielte da auf Erden aus? Die letzte Strophe: Noch steht in wunderbarem Glanze der heilige Geliebte hier, gerührt von seinem Dornenkranze und seiner Treue weinen wir. Ein jeder Mensch ist uns willkommen, der seine Hand mit uns ergreift und in sein Herz mit aufgenommen zur Frucht des Paradieses reift. Die Attribute Christi, die hier herausgestellt werden, sind das Martyrium, symbolisiert durch die Dornenkrone, und die Treue, also gerade solche Eigenschaften, die Christus mit den Menschen verbindet, die ihn als Gottes Sohn auch wahrer Mensch sein lassen, ihn also als einen Mittler erscheinen lassen. Die Treue sowie die damit verbundene Bereitschaft zum Selbstopfer durch den Tod sind wiederkehrende Motive in dieser Sammlung. So beginnt auch das sechste Lied mit den Worten: Wenn alle untreu werden, so bleibe ich dir doch treu. Diese Motive schlagen nicht zuletzt die Brücke zu den Hymnen an die Nacht, weshalb ich hier nicht nur entstehungsgeschichtliche, sondern auch konzeptuelle Zusammenhänge zwischen den beiden Zyklen betonen möchte. Das kühne sprachliche Schlussbild des ersten geistlichen Liedes, in dem der von Christus aufgenommene Mensch, Zitat, zur Frucht des Paradieses reift, überträgt den Verinnerlichungsgestus, der sonst das romantische Subjekt als Bewegung seines Strebens kennzeichnet, nun auf Christus selbst, der diejenigen Menschen, die dazu bereit sind, auf diese Weise wieder in den Zustand der Unschuld zurückführt, sie paradoxerweise dazu aber auch reifen lässt. Man erkennt hier die durch Empfindsamkeit und Pietismus beeinflusste Emphase hinsichtlich der Macht des individuellen religiösen Gefühls, aber derartige Potenziale werden letztlich überführt hin zur Stiftung einer Gemeinschaft, die als prinzipiell universell konzipiert ist, denn es heißt, ein jeder Mensch ist uns willkommen. Dies korrespondiert nicht zuletzt mit dem in der Schrift Die Christenheit oder Europa propagierten Universalismus in Religion, Kunst und Kultur. In dem triadischen Geschichtsmodell, das Novalis wie andere Romantiker auch favorisiert, sind gerade die zukünftig utopischen Momente an eine Restitution mittelalterlicher Formen gebunden, was vielleicht in geschichtsphilosophischer wie politischer Hinsicht den problematischsten Aspekt des Projekts der Romantik darstellt. Die Sehnsucht nach der Erneuerung eines, wie Novalis behauptete, dem christlichen Mittelalter inhärenten Ganzheitsempfinden kommt im zweiten Lied dieser Sammlung zum Tragen, das den Topos des Ex Oriente Lux, der kulturstiftenden Kraft des Orients, als Ursprung der judaeo-christlichen Religion beschwört und ihn gewissermaßen zur Revitalisierung im Zeichen der romantischen Erneuerungsbestrebungen reaktiviert. Ich zitiere das zweite der geistlichen Lieder. Fern im Osten wird es helle, graue Zeiten werden jung, aus der lichten Farbenquelle einen langen, tiefen Trunk. Alter Sehnsucht, heilige Gewährung, süße Lieb in göttlicher Verklärung. Endlich kommt zur Erde nieder aller himmelselges Kind, schaffend im Gesang weht wieder um die Erde Lebenswind, weht zu neuen ewig lichten Flammen, längst verstiebte Funken hier zusammen. Überall entspringt aus Grüften neues Leben, neues Blut, ewigen Frieden uns zu stiften, taucht er in die Lebensflut, steht mit vollen Händen in der Mitte, liebevoll gewärtig jeder Bitte. Lasse seine milden Blicke tief in deine Seele gehen und von seinem ewigen Glücke sollst du dich ergriffen sehen. Alle Herzen, Geister und die Sinnen werden einen neuen Tanz beginnen. Greife dreist nach seinen Händen, präge dir sein Antlitz ein, musst dich immer nach ihm wenden, Blüte nach dem Sonnenschein. Wirst du nur das ganze Herz ihm zeigen, bleibt er wie ein treues Weib dir eigen. Unser ist sie nun geworden, Gottheit, die uns oft erschreckt, hat im Süden und im Norden Himmelskeime rasch geweckt. Und so lass im vollen Gottesgarten treu uns jede Knosp und Blüte warten. Die Erneuerung und Wiedergewinnung religiöser Zuversicht angesichts des Heilsversprechens wird am Anfang als eine Zeitenwende imaginiert, die im Zeichen des aus dem Osten kommenden göttlichen Lichtes steht, eine Erleuchtung, die mittels Synästhesie verquickt wird mit dem Wort der Offenbarung 21,6, in dem Gott als die Quelle des lebendigen Wassers bezeichnet wird. Auch hier wird die gestillte, transzendente Sehnsucht mit dem Paradigma der Liebe verbunden, die Agape ist und zugleich mehr als das. Alter Sehnsucht, heilige Gewährung, süße Lieb in göttlicher Verklärung heißt es. Auch die folgenden Vorstellungen synthetisieren in großer Kühnheit divergente Elemente zu einer Art poetischer Theologie. Endlich kommt zur Erde nieder aller himmelselges Kind, schaffend im Gesang weht wieder um die Erde Lebenswind, weht zu neuen ewig lichten Flammen längst verstiebte Funken hier zusammen. Die Wiederkunft Christi, die er in der Offenbarung des Johannes prophezeit wird, geht zusammen mit der erneuten Wirksamkeit des Pneumas oder des Ruachs Hebräisch, denn so lässt sich der Neologismus Lebenswind rückübersetzen, die sich nämlich dann am Ende diese Wirksamkeit im Gesang schaffend manifestiert. Und dies ist ein kaum chiffrierter Hinweis auf den Stellenwert und die Bedeutung der Poesie in dem Unterfangen einer enthusiastisch-idealistischen Wiederbelebung oder vielleicht auch einer retrotropisch ausgerichteten Neubegründung des wahren Christentums, so wie Novalis es hier auffasst. Der programmatische Anspruch wird auch in der letzten Strophe des Liedes überdeutlich, nämlich das Mysterium Tremens des Göttlichen wird abgemildert durch die existenzielle Aneignung der Gottheit durch die Gläubigen. Nicht? Hier heißt es ja, unser ist sie nun geworden, Gottheit, die uns oft erschreckt. Norden und Süden, sonst in den Klimatheorien der Zeit, im Gefolge Herders, kulturmorphologisch voneinander geschieden, vereinen sich jetzt im aufkeimenden neuen Christentum, dem Himmelskeime, das nun den Gottesgarten mit seinen Blüten und Knospen umhegt. Dieses Schlussbild ist in seinen Konnotationen ebenfalls wieder schillernd. Auf einer Ebene ist damit die Hinwendung zur Natur gemeint, so wie die Romantiker die ja praktiziert haben, aber eben zugleich auch die Natur wieder als verstanden als eine zweite Offenbarung Gottes. Zugleich enthält, ihr kennt das ja wahrscheinlich, die zwei Bücher der Gottes ist das Buch der Natur und die Bibel. Und das Buch der Natur wird hier sozusagen quasi wiederentdeckt von den Romantikern. Zugleich enthält der Gottesgarten gerade in Verbindung mit den Himmelskeimen eine transzendente Dimension, da hiermit auch auf die Verheißung der Wiedererlangung des Paradieses angespielt wird. Und als letzte Bedeutungsebene, die mit den vorherigen eng verknüpft ist, lässt sich dies auch poetologisch als eine autopoetische Selbstreferenz auf die Dichtung und die Aufgabe der Dichter beziehen, die diese neue religiöse Blütezeit mit ihren Werken befördern sollen. So lässt sich konstatieren, dass auch die geistlichen Lieder nicht minder als die Hymnen an die Nacht, denen wir uns jetzt zuwenden wollen, über ein hohes Maß an Komplexität verfügen. Eine Komplexität freilich, die man aufgrund der eingängigeren und vorgeprägten Formen in Kirchenliedtradition zunächst vielleicht nicht so bemerkt und die sich erst bei einer genauen analytischen Lektüre, die die einzelnen Bildelemente und ihre wechselseitige Durchdringung in den Blick nimmt, erschließt. Die Hymnen an die Nacht erschienen, wie schon erwähnt, 1800 und sind somit das einzige unter den größeren Werken, dessen Publikation Novalis noch selbst erlebt hat. Mit der Zuschreibung dieser Texte als Hymnen stellt der Autor sie in eine Tradition, die bis in die griechische Antike reicht. Hymnen, etwa die Pindars, bezeichnen feierliche Gesänge in erhabener Tonlage, die an Götter oder Heroen gerichtet sind. In der deutschen Literatur wird die Hymne, wie andere vergleichbare antike Gedichtformen, etwa die Ode, durch Klopstock wieder auf ihre ursprünglichen formalen und kommunikationssituativen Grundelemente zurückgeführt und dadurch gewissermaßen in das literarische System reintegriert. Gerade hinsichtlich der Etablierung der sogenannten freien Rhythmen, das heißt metrisch nicht nach einem einheitlichen Prinzip durchgestalteten Verse, setzt die Hymne neue poetische Energien frei. Dies ist auch für die Konzeption von Novalis Hymnen an die Nacht von Bedeutung. Durch den sich äußerer Regulierung entziehenden Duktus einer Rede, die von Enthusiasmus getragen ist und hier eben Enthusiasmus im griechischen Wortsinne Enthusiasmos in Gott sein, nicht die vom Enthusiasmus getragen ist, diese Rede, wird eben die Grenze zwischen rhythmisierter Prosasprache und Verssprache nun fließend, was ein Merkmal der Hymnen an die Nacht ist. Man spricht häufig eben auch mit Blick auf einige der rhythmisiert in Prosa gefassten Texte von Prosagedichten. Dies lässt sich aber besonders in der Umarbeitung der handschriftlichen Fassung von 1799 zur Druckfassung von 1800 auch werkgenetisch nachvollziehen, da in Verse gefasste Passagen der früheren Fassung dann teilweise in der späteren typografisch in Prosa-Blocksatz übertragen worden sind. Die erste der Hymnen eröffnet den Gegensatz zwischen Tag und Nacht, der als eine existenzielle und epistemische, also erkenntnisordnungsgetragene Polarität aufgefasst wird. Nach einer Schilderung der lebenszugewandten, tätigen und auf die Erscheinungen des irdischen, kaprizierten Tagesexistenz folgt die Hinwendung des Sprechers dieses Gedichtes zur Nacht. Und wir steigen hier in den Text ein. Abwärts wende ich mich zu der heiligen, unaussprechlichen, geheimnisvollen Nacht. Fernab liegt die Welt, in eine tiefe Gruft versenkt, wüst und einsam ist ihre Stelle. In den Seiten der Brust weht tiefe Wehmut. In Tautropfen will ich hinuntersinken und mit der Asche mich vermischen. Fernen der Erinnerung, Wünsche der Jugend, der Kindheit Träume, des ganzen langen Lebens kurze Freuden und vergebliche Hoffnungen kommen in grauen Kleidern wie Abendnebel nach der Sonne Untergang. In anderen Räumen schlug die lustigen Gezelte das Licht auf. Sollte es nie zu seinen Kindern wiederkommen, die mit der Unschuld Glauben seiner harren? Was quillt auf einmal so ahndungsvoll unterm Herzen und verschluckt der Wehmut weiche Luft? Hast auch du ein Gefallen an uns, dunkle Nacht? Was hältst du unter deinem Mantel, das mir unsichtbar kräftig an die Seele geht? Köstlicher Balsam träuft aus deiner Hand, aus dem Bündel Mohn. Die schweren Flügel des Gemüts hebst du empor. Dunkel und unaussprechlich fühlen wir uns bewegt. Ein ernstes Antlitz sehe ich froh erschrocken, das sanft und andachtsvoll sich zu mir neigt und unter unendlich verschlungenen Locken der Mutter liebe Jugend zeigt. Wie arm und kindisch dünkt mir das Licht nun, wie erfreulich und gesegnet des Tages Abschied. Also nur darum, weil die Nacht dir abwendig macht, die Dienenden, sätest du in des Raumes Weiten die leuchtenden Kugeln zu verkünden deine Allmacht, deine Wiederkehr in den Zeiten deiner Entfernung. Himmlischer als jene blitzenden Sterne dünken uns die unendlichen Augen, die die Nacht in uns geöffnet. Weiter sehen sie als die blässesten jener zahllosen Heere. Unbedürftig des Lichts durchschauen sie die Tiefen eines liebenden Gemüts, was einen höheren Raum mit unsäglicher Wollust füllt. Preis der Weltkönigin, der hohen Verkünderin heiliger Welten, der Pflegerin seliger Liebe, sie sendet mir dich, zarte Geliebte, liebliche Sonne der Nacht. Nun wache ich, denn ich bin dein und mein. Du hast die Nacht mir zum Leben verkündet, mich zum Menschen gemacht. Zehre mit Geisterglut meinen Leib, dass ich luftig mit dir inniger mich mische und dann ewig die Brautnacht werd. Die Hinwendung zur Nacht erscheint zunächst als eine Hinwendung zur wehmütigen Trauer und zum Tod. Dann aber auch zu einer tieferen Sphäre des Geheimnisvollen, einer spirituellen und auch religiösen Wahrheit, die der Tagesexistenz verschlossen bleiben muss. Was hier gefeiert wird, ist eine die rationalen Modalitäten übersteigende Erkenntnisfähigkeit des Subjekts, in der nun auch die Liebesobjekte verschmolzen werden, die Himmelskönigin Maria mit der toten Geliebten ineinander übergeblendet werden. Eine Unio Mystica, die nicht mehr nach Heiligem und Profanem trennt. In der fünften Hymne exponiert Novalis noch einmal sein geschichtsphilosophisches Modell. So ordnet die Antike zunächst die Welt hinsichtlich der Position des Menschen in der Natur. Und hier zeigen sich eben auch wieder Residuen eines pantheistischen Verständnisses des Autors. Doch bleibt in der heidnischen Antike das zentrale Problem und das Skandalon des Todes, das erst durch die Ankunft Christi aufgehoben wird. Der Tod erhält nun durch das Heilsversprechen eine eigene Sinnhaftigkeit. Anders als bei Schiller in seinem Lehrgedicht Die Götter Griechenlands, mit dem Novalis sich hier auseinandersetzt, bildet die heidnische Antike mit dem Christentum hier eine geschichtsphilosophische Einheit und keinen Gegensatz. Bei Schiller ist es ein Gegensatz zwischen heidnischer Antike und Christentum. Hier bei Novalis wird es als eine Einheit verstanden. Der christliche Glaube löst eine, um nicht zu sagen die eine Aporie heidnischer Weltauffassung auf, nämlich das Problem des Todes, dessen heilsgeschichtliche Bedeutung erst das Christentum zur Erscheinung bringt. Der Tod ist nicht mehr metaphysisch sinnlos, sondern ist die Conditio sine qua non der Heilserwartung wie des gesamten Weltverständnisses, das hier zum Ausdruck kommt, dass die immanente und die transzendente Dimension jetzt nun in einer Ganzheitserfahrung zusammenbringt und einschließt. Dies wird besonders in der den Zyklus beschließenden sechsten Hymne an die Nacht deutlich, die mit Sehnsucht nach dem Tode überschrieben ist und die zugleich Friedrich Schlegels Diktum, sein Freund Novalis, habe, Zitat, Kunstsinn für den Tod, Ende des Zitats, eindrucksvoll bestätigt. Sehnsucht nach dem Tode. Hinunter in der Erde Schoß, Weg aus des Lichtes Reichen. Der Schmerz, Wut und wilder Stoß ist frommer Abfahrtzeichen. Wir kommen in dem engen Kahn geschwind am Himmelsufer an. Gelobt sei uns die ewige Nacht, gelobt der ewige Schlummer. Wohl hat der Tag uns warm gemacht und welk der lange Kummer. Die Lust der Fremde ging uns aus, zum Vater wollen wir nach Haus. Was sollen wir auf dieser Welt mit unserer Lieb und Treue? Das Alte wird hintern gestellt, was soll uns dann das Neue? Oh, einsam steht und tief betrübt, wer heiß und fromm die Vorzeit liebt. Die Vorzeit, wo die Sinne Licht in hohen Flammen brannten, des Vaters Hand und Angesicht die Menschen noch erkannten und hohen Sinnes einfältig glich, noch mancher seinem Urbild glich. Die Vorzeit, wo noch blütenreich uralte Stämme prangten und Kinder für das Himmelreich nach Qual und Tod verlangten. Und wenn auch Lust und Leben sprach, doch manches Herz für Liebe brach. Die Vorzeit, wo in Jugendglut Gott selbst sich kundgegeben und frühem Tod in Liebesmut geweiht sein süßes Leben und Angst und Schmerz nicht von sich trieb, damit er uns nur teuer blieb. Mit banger Sehnsucht sehen wir sie in dunkle Nacht gehüllet. In dieser Zeitlichkeit wird nie der heiße Durst gestillet. Wir müssen nach der Heimat gehen, um diese heilige Zeit zu sehen. Was hält noch unsere Rückkehr auf? Die Liebsten ruhen schon lange. Ihr Grab schließt unseren Lebenslauf, nun wird uns weh und bange. Zu suchen haben wir nichts mehr, das Herz ist satt, die Welt ist leer. Unendlich und geheimnisvoll durchströmt uns süßer Schauer. Mir deucht aus tiefen Fernen schwoll ein Echo unserer Trauer. Die Lieben sehnen sich wohl auch und sandten uns der Sehnsucht Hauch. Hinunter zu der süßen Braut, zu Jesus, dem Geliebten. Getrost, die Abenddämmerung graut den Liebenden Betrübten. Ein Traum bricht unsere Banden los und senkt uns in des Vaters Schoß. Wie in der ersten Hymne führt der Weg hinunter zur Tiefe. Der Weg in Nacht und Tod figuriert hier als Heimkehr, als Erlösung von den Bedürfnissen der Zeitlichkeit, wie es in dem Text heißt. Die Intensität dieser Todessehnsucht liegt nicht in den Gedanken an die Auslöschung, sondern in dem einer Heimkehr zu Gott und somit zur eigentlichen Heimat der Seele. Man kann neben vielen anderen dies auch als eine zeitbedingte Reaktion auf die zu Anfangs erwähnten Entfremdungserfahrungen ansehen, eine Weltmüdigkeit, die seit der Romantik sich immer wieder in bestimmten Phasen der Geschichte bahngebrochen hat. Ob man dies als eine adäquate Reaktion erachtet, muss jeder selbst entscheiden. Ebenso, ob und wie weit man selbst dieser Sehnsucht nach Transzendenz nachgehen und nachgeben mag. Und so ist auch die berühmte Passage aus dem Roman Heinrich von Ofterdingen zu verstehen. Wo gehen wir denn hin? Immer nach Hause. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.